Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Ausflug ins politische Indien mit seinen vielfältigen ethno-religiösen Konflikten, die so oft in entsetzliche Gewalt münden. Seien Sie gespannt, Pierre in der Lesart. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sie hören gleich Joe Sacco, den US-Amerikaner. Weltberühmt, mit Preisen überhäuft ist er für seine Arbeit als Journalist und Comic-Künstler. Das ist seine journalistisch-künstlerische Form, mit der er vor allem kriegerische Konflikte recherchiert, dargestellt hat in Palästina, im Gazastreifen, in den Kriegszonen von Sarajevo und Bosnien-Herzegowina. Jetzt für sein neuestes Buch ist Joe Sacco nach Indien gereist und ebenso heißt der Band in deutscher Übersetzung Indien – Öl ins Feuer. Wir haben Joe Sacco in den USA in Portland, Oregon erreicht, wo er lebt. Welcome, Joe Sacco.
Thank you very much.
Bekannt geworden sind Sie mit Ihrem Comic Palestine. Sie haben Bücher über Gaza gemacht, über Sarajevo, Bosnien-Herzegowina. Warum jetzt ausgerechnet Indien, Mr. Sacco?
Well, I'd done a shorter piece in India before, so and I was intrigued. I'm intrigued by the country.
Nun, ich hatte schon mal eine kurze Arbeit zu Indien gemacht und mich interessiert dieses Land. Ich finde es wirklich spannend. Und ein Kollege rief mich dann an, weil es in Nordindien in der Provinz Uttar Pradesh Ausschreitungen gegeben hatte, sehr gewalttätige Ausschreitungen. Und er fragte mich, ja, willst du dir da deine eigene Meinung bilden und sehen, was hier los ist? Diese Ausschreitungen waren dann aber schon wieder vorbei und ich bin dann später, sehr viel später, ist wieder dahin gefahren und zurückgekehrt an die Orte, wo das stattgefunden hat, wo dieser Aufruhr stattfand, wo es diese Auseinandersetzung gab. Was mich jetzt interessierte, war, wie reden die Leute darüber? Mit welchem Narrativ berichten sie, wie sie sich während dieser Ausschreitungen damals 2013 verhalten haben?
In other words, what narratives they construct to explain their behavior during the riots.
Es waren Massenproteste und blutige Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen 2013 in Nordindien, in Uttar Pradesh. Joe Sacco hat es gesagt, das ist der größte Bundesstaat in Indien. Was haben Sie erlebt, als Sie dort waren, Mr. Sacco?
Well, what I wanted to do was to find out what they said about the riots.
Ich wollte einfach herausfinden, was sie gesagt haben, was damals passiert ist. Ich hörte mir einfach ihre Geschichten an, das Narrativ, mit dem sie mir von diesen Ausschreitungen berichtet haben. Und dabei habe ich irgendwie entdeckt, dass das nicht immer mit der Realität übereingestimmt hat. Ich habe also angefangen, sie nicht nur zu zitieren, sondern ich wollte wirklich herausfinden, was ist da wirklich geschehen. Das war also eine reine journalistische Arbeit und ich habe dann versucht, eben das gegenüberzustellen, die Aussagen, die sie getätigt haben, mit dem, was sich damals so wirklich zugetragen hat.
I contrast what people said happened to what actually happened. So in some ways it's a book of pure journalism.
Sie zeichnen sich in Ihren Comics als klassischen Kriegs- oder Krisenreporter, der allen zuhört, so lange recherchiert, bis seine Geschichte wasserdicht ist. Gerade aber dieses neue Indienbuch zeigt, wie leicht die sogenannte Wahrheit verdreht und instrumentalisiert werden kann. Und nicht nur von der großen Politik wie dem Präsident Modi, sondern auch von kleinen Beamten und lokalen Religionsführern. Was haben Sie während Ihrer Recherche in Indien über die Wahrheit und diese Demagogie gelernt, die oft mit ihr verbunden ist in solchen Konflikten?
That's a good question. What I found is that democracy or let's say electoral politics and violence can sometimes intertwine.
Ja, also was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass in einer Demokratie oder ich würde einfach sagen, in einer Wählerdemokratie plötzlich Politiker es schaffen, dass sich Gewalt irgendwie vermischt. Und da werden Geschichten erzählt und teilweise eben auch erfunden, die eben die Narrative gewisser Politiker ganz gut bedienen können. Weil es gibt zwei Dinge, die vor allen Dingen in den Reaktionen der Leute hervorherrschen. Das ist Angst und Wut. Und genau das wird versucht eben von gewissen Politikern, sie nutzen genau das aus und sie manipulieren Ereignisse, die stattgefunden haben in diesem Sinne, weil sie richtig darauf aus sind, Antagonisten zu schaffen. Und deswegen würde ich das fast als so eine Art demokratisches Wahlregime bezeichnen und mit diesem Wahlregime, da denke ich auch an mein eigenes Land, da denke ich auch an die USA.
And I include the United States in that category.
Was besonders auffällt an diesem neuen Buch, Mr. Sacco, ist, dass es mehr Fragen stellt, als es Antworten gibt. Und das sei ziemlich frustrierend, wie Sie selbst auf der letzten Seite Ihres Buches schreiben. Aber das ist ja eine Situation, die wir leider alle kennen in dieser verfahrenen Weltlage mit so vielen Krisen, in der wir uns befinden. Würden Sie sagen, dass es jetzt nicht nur ein Buch über Indien geworden ist, sondern auch über den Zustand der ganzen Welt?
Unfortunately, I think that's the case. I think what's happening is the democratic spirit is slowly seems to be fading.
Ja, leider ist das wohl der Fall. Der demokratische Geist scheint langsam zu verschwinden in Westeuropa, aber auch eben in den USA. Und Politiker schaffen es wirklich, dahingehend zu wirken, dass sie Feinde schaffen. Also es zählt nicht mehr, was einen verbindet, sondern es zählt letztendlich nur noch das, was uns trennt. Und das haben Politiker sehr genau gelernt und genau das bedienen sie zurzeit.
People aren't responding to what unites them, they're responding to what divides them. And politicians manipulate that.
Sie sind ausgebildeter Reporter und haben mit dem Zeichnen ihrer Geschichten erst später angefangen, und zwar, weil sie im klassischen Journalismus so frustriert waren, wie Sie selbst mal erzählt haben. Was kann ein Comic, Mr. Sacco, besser transportieren, was eine gut erzählte Reportage vielleicht sogar mit Bildern im Fernsehen nicht kann?
I think when a reader opens up a comic book that takes place in another environment, they're put in the scene right away.
Ich glaube, was man mit einem Comic machen kann, ist, dass der Leser eines Comics sofort mitten im Geschehen ist, vor allem, wenn es sich um für ihn fremde Orte handelt. Und deswegen zeichne ich eben auch nicht nur die Menschen, sondern eben auch ihre Häuser, ihre Dörfer, ihre Kleidung. Und das führt eben dazu, dass der Leser dann das Gefühl hat, ich bin da schon mittendrin. Und das andere, was man mit Comics auch sehr gut machen kann, ist, zurück in die Vergangenheit zu gehen. Die lässt sich eben auch ganz gut zeichnen. Und damit kann ich die Fragen, die ich habe, auch ganz gut visualisieren.
It's a combination of those things.
Wie können wir uns denn diese Recherche so am Ort dann direkt praktisch vorstellen? Ist Ihr Notizbuch dann also neben schriftlichen Notizen auch dann für schnelle Skizzen da, wenn Sie unterwegs sind, für Bilder, für Zeichnungen? Oder machen Sie mittlerweile vielleicht auch einfach Fotos mit Ihrem Smartphone?
Well, what I'm doing, if you saw the way I work in the field, it's much like a regular journalist. I'm taking notes.
Ach, ich tue eigentlich das, was ganz normaler Journalist in so einer Situation macht. Ich nehme einfach Notizen, ich nehme Gespräche auf, ab und zu fotografiere ich auch, damit ich Referenzen habe. Was ich eben nicht kann, was einige meiner Kollegen eben ganz gut können, ich kann keine Skizzen machen, wenn ich so draußen bin, mitten in einer Reportage, dann nehme ich dann eher Fotos. Aber wenn ich mich dann wieder an meinem Zeichentisch befinde, dann führen all diese Einflüsse eben auch dazu, dass ich dann zeichnen kann.
So I take photos for reference and then reconstruct things when I'm back at the drawing table.
Sie haben einmal erzählt, dass Sie sich in Ihrer Arbeitsweise auch von dem niederländischen Maler Peter Bruegel, 16. Jahrhundert, also Peter Bruegel dem Älteren, haben beeinflussen lassen. Der hat ja quasi undercover Bauernfeste so infiltriert, um das Leben dort genau beobachten und später malen zu können, so wie Sie es als Reporter machen vielleicht. Und Ihre Aufruhrszenen mit den vielen Menschen, die sind diesen bäuerlichen Massenszenen von Bruegel nicht unähnlich. Was haben Sie künstlerisch gelernt von diesem alten Meister?
Yeah, I love Peter Bruegel's work. When I'm looking at his paintings, I feel like I'm there with him in 16th century Flanders.
Ja, ich liebe Peter Bruegel. Ich liebe diese Arbeit und wenn ich mir die anschaue, habe ich wirklich das Gefühl, wieder im 16. Jahrhundert in Flandern zu sein, in seine Welt einzutauchen, weil seine Figuren, seine Menschen, die er malt, die wirken einfach so realistisch, so organisch. Und genau das versuche ich eigentlich auch zu machen, in meiner Art und Weise Comics zu zeichnen. Mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass selbst in Massenszenen, dass die Leute immer noch ein sehr individuelles, ein sehr persönliches Gesicht haben. Ich sage mir dann halt immer, wir sind alle Kinder irgendeiner Mutter und dieses Individuelle, das muss einfach bleiben. Und ja, so wie er eben das im Mittelalter gemacht hat, versuche ich das irgendwie heute in diese heutige Zeit zu übertragen. Und ich muss etwas sagen, Peter Bruegel, der steht eben ganz, ganz weit oben auf meiner Liste.
Peter Bruegel to me is on the top of the heap.
Aber sie sollen, habe ich gelesen, auch begeistert sein von Literatur, von Orwell und Huxley, auch von Hermann Hesse, deutschen Autoren, Thomas Mann, vor allem aber von den Russen, Dostojewski, Tolstoi. Was haben Sie denn von diesen Großen der Literatur gelernt, dass Sie dann in Ihren Graphic Novels weiterentwickelt haben?
Well, I mean, great literature is really important to me.
Ja, also and mir ist große Literatur wirklich wichtig. Und beim Zeichnen hilft mir das irgendwie, vorher Profis gelesen zu haben, das Werk von Profis, mich damit nochmal auseinanderzusetzen, weil das spricht natürlich den Intellekt an. Und bei Comics ist es schon so, sicherlich schaue ich mir auch die Comics von anderen an, aber sie inspirieren mich nicht so. Und ich finde es irgendwie wichtiger, sich von anderen Medien, von anderen Kunstformen inspirieren zu lassen. Zumindest bei mir funktioniert das so, weil die Autoren, die Sie gerade erwähnt haben, die haben mir die großen menschlichen Themen in ihrem Werk immer wieder erwähnt. Und ich bemühe mich auch darum, in meinen Comics etwas über die menschliche Natur auszusagen. Und das haben diese großen Meister eben in der Literatur getan. Und so versuche ich mich dann auch von ihnen inspirieren zu lassen.
And all the works you mentioned, they're all trying to get to that as well.
Was kommt bei Ihnen zuerst, Joseco? Die Worte oder die Bilder?
Well, if my method is to actually write the story first and then to draw it.
Also technisch funktioniert das bei mir so, dass ich zuerst wirklich die Geschichte aufschreibe, zumindest bemühe ich mich darum, erst die Geschichte zu schreiben und sie danach erst zu zeichnen. Es ist dann aber schon so, dass ich beim Zeichnen eben dann auch die Worte irgendwie habe, dass ich das gar nicht mehr so wirklich so leicht auseinanderdividieren lässt, wie das bisher vielleicht geklungen hat. Und ich muss auch sagen, ich mache eben Comics. Ich wäre wahrscheinlich kein guter Prosa-Autor. Meine ganze Kreativität besteht wirklich dabei, beides eben Wort und Bild gemeinsam irgendwie zu schaffen. Und das lässt sich dann auch nicht mehr auseinanderhalten.
All my creativity sort of goes to melding the two together in a way where you really can't tease them apart.
Joseco, natürlich können wir mit einem so politischen Künstler wie Ihnen Sie nicht gehen lassen, ohne mit Ihnen über die aktuelle politische Situation in den USA zu sprechen. Sie wohnen ja in Portland, Oregon, und Ihre Heimat ist wegen der Proteste vor der Zentrale der Abschiebebehörde ICE auch bei uns in die Schlagzeilen gekommen. Und jetzt gibt es diesen Rechtsstreit darum, ob Präsident Trump tatsächlich die Nationalgarde oder sogar Soldaten nach Portland schicken darf. In dieser Woche hat eine Bundesrichterin ihr Veto dagegen nochmal verkräftigt, ihr Gerichtsurteil, dass eben Trump keine Soldaten nach Portland schicken darf. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen in der Stadt oder auch bei Ihnen selbst?
Well, I think I'm sort of seeing what's happening in Portland and in the United States in relationship to the book about India.
Ja, also ich sehe die Situation von Portland und auch die Situation der USA wirklich sehr, sehr im Kontext meines Buchs über Indien. Weil eben, mir geht es wirklich eben auch um diese Narrative, die Politiker verbreiten. Und Trump zum Beispiel verbreitet dieses Narrativ, dass Portland eine ganz gefährliche Stadt sei, eigentlich sogar eine Kriegszone, wo nur Chaos herrscht. Und das stimmt einfach nicht. Ja, Portland hat Probleme. Es gibt eine hohe Obdachlosigkeit. Das gibt Probleme, die muss man auch angehen. Aber es stimmt nicht, dass es eine rein chaotische Stadt ist. Eine Stadt, wo nur noch das Chaos regiert. Und das ist so ein Narrativ, was Trump bemüht. Damit will er irgendwie dem Rest der USA irgendwie auch zeigen, welcher Gefahr man sich dort auseinandersetzt. Und ich habe das Gefühl, er versucht auch wirklich zu provozieren. Wenn er von der Kriegszone spricht, er versucht wirklich irgendetwas zu provozieren, zu schaffen, dass er dann zuschlagen kann. Und das alles immer mit der Absicht, dass Amerika unter seiner Herrschaft zu einem immer autoritäreren Land wird.
He can create war zones where there are no war zones and continue his agenda of making this a more authoritarian country.
Die Trump-Administration setzt die Medien vor allem auf vielen Ebenen unter Druck. Wie ist denn Ihre persönliche Reaktion auf diese Angriffe auf Ihren Berufsstand?
Well, I think the idea is He wants to have only one narrative, and that's his own.
Nun, er will eigentlich, dass nur noch ein Narrativ existiert und das ist sein eigenes. Er akzeptiert einfach nicht eine andere Meinung. Für ihn sind Medien, die sein Narrativ nicht verbreiten, einfach nur inakzeptabel. Und er hat es bereits geschafft, dass ebenso Medienhäuser wie CBS oder auch TikTok übernommen worden sind von Organisationen oder ihnen freundlich gesinnten Einzelpersonen. Und es ist wirklich ein Angriff auf die Medien. Und was können wir dagegen tun? Wir müssen weiter unsere Geschichten erzählen. Und auch wenn das jetzt ein Begriff ist, den man vielleicht überstrapaziert, man muss wieder zurück zur Wahrheit kehren. Und das ist die Aufgabe des Journalisten.
And I think that's always going to be the calling of journalists.
Joe Secco, danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you, Mr. Secco, for this conversation.
It was my pleasure. Thank you very much.
Und der Comicband Indien, Öl ins Feuer von Joe Secco, ist jetzt auf Deutsch im Reprodukt Verlag erschienen, übersetzt von Christoph Haas, 144 Seiten zum Preis von 29 Euro. Unser Gespräch mit Joe Secco hat Jörg Taschmann übertragen. Auch ihm besten Dank.
Straßenkritik.
Ich heiße Marie Jelinek. Ich studiere hier in Eichstätt Europastudien. Das Buch, was ich zuletzt gelesen habe, ist Mariana Lekis, was man von hier aus sehen kann. Es geht um eine junge Frau, die in einem Dorf wohnt mit ihrer Großmutter und die so heranwächst. Das ist quasi ein bisschen ein Coming-of-Age-Roman. Es ist ein bisschen ein mystischer Faktor drin und aber eben sehr viel Menschliches. Und man kriegt so Einblicke in die Leben der anderen Figuren und in denen ihre skurrile Denkweise. Zum Beispiel der Optiker, den liebe ich, der auch gar nicht wirklich einen richtigen Namen bekommt. Und obwohl er keinen Namen hat, hat er aber sehr viel Persönlichkeit. Ich habe viel gelacht, aber auch viel geweint, als ich es gelesen habe. Und es lässt einen aber mit einem fröhlichen Gefühl zurück.
In Eichstätt in Oberbayern haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Und zum schönen Abschluss empfiehlt uns Marie Jelinek, was man von hier aus sehen kann. Den preisgekrönten Bestsellerroman von Mariana Lecky. Bei Dumont gibt es das Taschenbuch mit 320 Seiten für 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem dystopischen Roman heute, der in eine gespenstische Social-Media-Welt führt, geschrieben von der Autorin Elina Penner. Vor 3 Jahren ist ihr Debüt erschienen, das noch sehr autobiografisch geprägt war. Es folgte dann ein viel besprochenes Sachbuch und nun also dieser zweite Roman. Die Unbußfertigen heißt er. Und unsere Kritikerin im Studio ist Vera Drude. Ich grüße Sie.
Hallo.
Ja, wer sind denn diese Unbußfertigen?
Ja, das sind 7 Männer und 3 Frauen. Alles Figuren, die sozusagen aus dem Internet entsprungen sind. Die Frauen, die sind Influencerinnen und verdienen auf etwas fragwürdige Art und Weise ihr Geld. Die Männer, die kommentieren oft boshaft oder auch frauenfeindlich oder sie stalken Frauen im Netz. Und andererseits sind sie aber auch sowas wie die Auserwählten, denn sie wurden von der Social Media App Heimlich, das schreibt sich H-A-I, also es steht irgendwie für heimlich, in ein Herrenhaus eingeladen, ein Wochenende lang.
Und was geschieht dann in diesem Herrenhaus? Ich habe gerade jetzt den Promi Big Brother Container vor Augen.
Ja, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Also am Anfang sind die Figuren natürlich total aufgeregt und auch geschmeichelt, dass sie diese Auserwählten sind, die eingeladen wurden. Und dann merken sie aber relativ bald, wir sitzen in der Falle, denn hier gibt es kein WLAN und auch kein Handynetz. Sowas wie der Super-GAU für Menschen, die sich die ganze Zeit im Internet bewegen. Und dann müssen sie auch noch selber kochen. Da beginnt dann das Gruppenexperiment.
Und wie sieht das dann aus? Müssen die dann was machen oder müssen sie büßen?
Es ist tatsächlich so, dass sie büßen sollen eben für das, was sie getan haben im Internet. Und da müssen sie aber auch erstmal selber herausfinden, was das eigentlich ist, beziehungsweise dadurch, dass sie das schon so internalisiert haben, denken Sie, das ist in Ordnung. Und erst wenn Sie richtig verstehen und büßen, was Sie da getan haben, dann werden Sie erlöst aus diesem Spiel.
Das hört sich auf jeden Fall schon dystopisch an. Wie ist denn die Welt außenrum? Ist die ebenfalls so, ja, negativ utopisch? Solche Bücher sind ja auch immer die Warnung für die Gegenwart auf unsere Welt.
Also diese Welt, in die Elina Penner uns da führt, da regiert eine rechtsradikale Partei. Da ist es so, dass es keine Sicherheitsfilter mehr für Kinder und Jugendliche im Netz gibt. Außerdem hat man kein Recht mehr am eigenen Bild, denn es wird eh überall und die ganze Zeit gefilmt. Ich meine, so extrem ist es jetzt bei uns nicht, aber wir haben einen Rechtsruck, nicht nur in Deutschland. Und Videocontent und Bilder schwemmen das Internet. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir denn wirklich, was mit unseren Bildern und Daten da draußen passiert? Wer liest denn schon die AGBs von Instagram, Facebook oder TikTok? Und wo kann das dann alles hinführen?
Das heißt, die Teilnehmenden an diesem Experiment, die haben die AGBs nicht gelesen. Wie macht das denn Elina Penner jetzt formal, stilistisch? Wie schreibt sie? Wie liest sich das?
Also der Roman ist super temporeich und unterhaltsam geschrieben und natürlich auch spannend. Das haben wir jetzt gerade schon gemerkt. Ich finde es auch interessant, wie sie die Figuren beschreibt und wie sie ihnen so eine eigene Sprache gibt. Das scheint mir sehr, sehr gut recherchiert. Viel wird in Dialogen verhandelt und erzählt. Das führt eben zu diesem sehr, sehr temporeichen Erlebnis beim Lesen. Diese 10 Mitspielerinnen, da wird so ein bisschen unübersichtlich, weil man sie manchmal nicht alle ganz genau auseinanderhalten kann. Und die Abläufe, die dann passieren beim Verschwinden der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also die, die erlöst werden aus dem Haus, die ähneln sich dann in der Erzählung.
Wenn Sie sagen, viele Dialoge, Sie sind von Haus aus ja auch eine Filmfrau, Frau Drude, Regisseurin, Autorin. Ich habe instinktiv bei diesem Stoff sofort Filmbilder im Kopf gehabt, ne? Also Big Brother habe ich schon gesagt, aber auch an diese dystopische Science-Fiction-Gruselserie aus Korea habe ich denken müssen, Squid Game, ein Welterfolg, wo es ja auch dann um Leben und Tod geht. Ich meine, dieser Stoff von Elina Penner, der taugt wohl auch dazu. Was meinen Sie als Fachfrau?
Das glaube ich auch. Also ich kann so viel verraten, weil das macht Elina Penner am Anfang des Buchs selbst. Es stirbt hier niemand. Sie selbst hat sich aber auch ihre Inspiration beim Bewegtbild geholt, also beim Reality-TV zum Beispiel, bei Big Brother, wie Sie schon gesagt haben, oder bei MTV The Real World, bei Frauentausch oder bei den Kardashians. Das heißt, das führt zu diesem super unterhaltsamen Tonfall, den das Buch hat. Und gleichzeitig ist da so ein doppelter Boden. Draußen im Garten des Herrenhauses, da scheint die ganze Zeit die Sonne. Aber man weiß nicht so richtig, wohin verschwinden denn jetzt die ganzen anderen Mitspieler? Oder was lauert da noch? Oder was lauert auch in den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Was für Abgründe? Und da gibt es auf jeden Fall Stoff für einen ganz gesellschaftskritischen Thriller, glaube ich.
Aber als Buch, als Roman funktioniert er auch, Ihrer Meinung nach?
Auf jeden Fall.
Die Unbusfertigen, der Roman von Elina Penner, jetzt im Aufbau Verlag erschienen mit 352 Seiten für 22 Euro. Vera Drude hat uns das Buch vorgestellt. Schönen Dank. Mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Manfred Pfister, bin vom Beruf aus ein Anglist und war Professor an verschiedenen deutschen und ausländischen Universitäten und endete dann an der Freien Universität in Berlin hier. Und das Ereignis, das unter anderem natürlich auch für meine Lebensform entscheidend war, war die Lektüre eines Buchs. Das war so in der Mitte der 60er Jahre. Da war ich zum ersten Mal in England ein Jahr. Ich war Student in München und da war ich also einerseits Germanist und andererseits Anglist und es war überhaupt nicht entschieden. Und dann bin ich nach England gegangen und da wurde mir dann vom Don für englische Literatur ein Band in die Hand gedrückt. Ich soll den mal lesen. Das war eine Anthologie von Gedichten, die hieß Metaphysical Poets. Und der Titel, mit dem konnte ich gar nichts anfangen, gell? Mit Metaphysischen habe ich es eigentlich auch nicht so, gell? Und dann habe ich gesagt, na, jetzt probiere ich es. Und ich war da im Garten des Colleges und habe mich auf eine Bank hingesetzt und fing zu lesen an. Und das erste Gedicht, das ich las, war von John Donne. Das heißt The Canonization, die Heiligsprechung. Es geht aber nicht über Religiöses, überhaupt nicht so, wie das Metaphysische bei diesen Gedichten auch nicht religiös ist in dem Sinn, ja. Und dieses Gedicht geht so an: For God's sake, hold your tongue and let me love. Da bin ich aufgesprungen, habe ich gedacht, das ist so ein gegenwärtiges Gedicht, habe ich in der deutschen Lyrik nirgendwo gefunden, ja, wo jemand das so sagt. Und dann habe ich in der Anthologie weiter geblättert und fand dann ein Gedicht eines englischen Pastors. Das geht also ähnlich an, genau so. Ich bin aufgesprungen, bin hin und her gegangen, habe also erregt sozusagen mit mir selbst gesprochen, sodass dann einer der Kommilitonen mich angesprochen hat, was ich denn habe. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt die tollsten Gedichte meines Lebens und hab's gleich rezitiert. Und von dem Punkt an wusste ich ja, dass ich meinen germanistischen Teil meines Studiums nur so schlecht und recht zu Ende bringe. Jetzt bin ich ein Anglist und ein vergleichender Literaturwissenschaftler. Die deutsche Literatur ist mir zu langweilig, auf die Dauer hatte ich. Also das ist ein klassischer Fall von tolle Legge, wie beim heiligen Augustinus. Ja? Nimm das Buch und lese es und du wirst ein anderer sein. Und bei mir waren es zwei Gedichte aus dem 16. Jahrhundert.
Die Anthologie Metaphysical Poets war für ihn lebensberufsprägend, ein Buch seines Lebens von Manfred Pfister, berühmter Ordinarius für Anglistik. Anfang der Woche war er bei uns in der Leser zu Gast mit seiner jüngsten Großtat, dem Prachtband über die englische Renaissance. Dieses Gespräch war ganz wunderbar, fanden wir es mit Manfred Pfister. Online können Sie es gerne abrufen unter deutschlandfunkkultur.de. Und noch dieses, wenn Sie eben das englische Zitat vom John Donne-Gedicht nicht so richtig akustisch verstanden haben, wie ich auch anfangs beim ersten Mal. Hier nochmal der Vers. For God's sake, hold your tongue and let me love. Um Gottes Willen, halt den Mund und lass mich lieben. Das ist weltliche Metaphysik, kann man sagen. Können vielleicht nur die Engländer. Wo immer pünktlich zum ersten Freitag im Monat unsere Krimi-Bestenliste erscheint, veröffentlicht auf unserer Website und präsentiert auch hier in der Leser. 16 Kritikerinnen und Kritiker gehören der Jury an und auch Kolja Mensing ist dabei, unser Redaktionskollege. Er ist im Studio. Hallo Kolja.
Hallo Joachim.
Immer sind es 10 Titel, 7 Neueinstiege jetzt im November allein. Auf die wollen wir uns konzentrieren und fangen gleich an mit Platz 1. Ganz neu steht da ein israelischer Krimi, Adama von Lavi Tida. Heute früh hat die Kollegin Andrea Gerg den Roman im Studio besprochen. Warum, Kolja, ist dieser für die Jury der beste Krimi des Monats?
Na, ich glaube erstmal, weil Adama, also Stichwort Israel, nahezu verstörend aktuell ist, obwohl es sich eigentlich um den historischen Krimi handelt. Dieser Lavi Tida ist ein israelischer Autor, der seit vielen Jahren in London lebt, und Adama ist eben der zweite Band einer Trilogie, in der er versucht, die neuere Geschichte seines Heimatlandes aus der Perspektive eines Kriminalromans zu erzählen. Und bei Lavi Tida läuft es vor allem auf eine Recherche zu den Wurzeln von Krieg und Gewalt in und um Israel hinaus. Und das ist natürlich total aktuell.
Und wie macht er das dann, der Lavi Tida, als Krimi?
Na, Adama setzt Ende der 80er Jahre ein als ein Kleinkrimineller. Lior heißt er, aus Tel Aviv zurück in seinen Kibbutz im Norden von Israel kommt. Ein Freund ist da ums Leben gekommen, der ist vermutlich umgebracht worden. Und die Vorgeschichte dieses Verbrechens reicht zurück in das Jahr 1982, das ist das Jahr des Libanonkriegs, in dem dieser Kibbutz zu einem Umschlagplatz für Drogen geworden ist, die aus dem Libanon nach Israel geschmuggelt worden sind. So, und das ist gewissermaßen so die These von diesem Krimi: Gewalt auf staatlicher Ebene, also hier ganz konkret diese vielen Kriege, die Israel führt und führen muss vielleicht auch, ist der Nährboden für Kriminalität. Und Lavi Tida verfolgt es über mehrere Jahrzehnte und erzählt dafür zum Beispiel auch von Ruth. Das ist wahrscheinlich so die faszinierendste und zugleich schwierigste Figur in diesem Krimi. Eine Frau, die durch ihre eigene Geschichte wirklich genauso hart geworden ist wie der steinige Boden, auf dem ihr Kibbutz errichtet worden ist. Ruth ist die Großmutter von diesem Lior. Sie ist als ungarische Jüdin und Zionistin Ende der 30er nach Palästina geflüchtet und hat dann dort nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, Waffenlieferungen organisiert für jüdische Milizen und hat später auf sehr, sehr grausame Art Rache an einem Mann genommen, der vermutlich ihre Familie in der NS-Zeit an die Nazis verraten hat. Und was hier zwischen den Zeilen steht, ist, diese Gewaltgeschichte Israels ist eben nicht zu trennen von der Gewaltgeschichte Europas und vom Holocaust. So, und damit ist man eben mit Lavi Tida und Adama sehr schnell wieder im Hier und Jetzt und in unserem deutschen Talkshow- und Social-Media-Krieg, den wir in den letzten 2 Jahren geführt haben. Also das ist definitiv mehr als ein Krimi und gerade darum Platz 1 auf der Krimi-Bestenliste.
Der nächste Neue auf der Liste ist Andreas Pflüger mit seinem Polit-Thriller Kelter. Damit war er auf der Buchmesse schon zu Gast bei uns in der Lesart. Hol uns noch mal kurz rein in diesen neuen Roman vom Thriller-Meister.
Kelter startet auch in den 80er Jahren. Im Herbst 1989 Luzi Morgenroth, das ist eine ehemalige Personenschützerin des BKA, hat sich nach Amrun auf diese Insel zurückgezogen, wo sie als Inselpolizistin arbeitet, bis sie kurz nach dem Mauerfall dort von ihrer Vergangenheit eingeholt wird und ein Kollege von ihr in einer ziemlich wüsten Schießerei ums Leben kommt. Und das ist so der Startpunkt. Lucy Morgenroth macht sich auf, um einen Terroristen aufzuspüren, mit dem sie schon mal aneinander geraten ist, Anfang der 80er in Israel, als ein deutscher Politiker, den sie beschützen sollte, einem Anschlag zum Opfer gefallen ist. Ich reiß diese Geschichte jetzt nur mal ganz kurz an, aber der Hintergrund ist eben so oft wie bei Andreas Pflüger, sind diese Frontstellungen im Kalten Krieg. In diesem Fall geht es unter anderem um RAF-Terroristen, die von der Stasi rekrutiert worden sind oder vielleicht auch vom KGB.
Ich persönlich schätze an Andreas Pflügers Roman besonders diese Mischung aus sehr literarischem Stil, also eine ungeheuer farbenreiche Sprache und dann aber diese beinharte Action. Es gibt wieder so gewaltige Szenen, diese Heldin ist auch eine Killing Machine vor dem Herrn. Wie geht's dir denn mit Kolja? Was ist für dich das Besondere an Andreas Pflüger?
Ja, also erstmal volle Zustimmung zu beiden. Also diese Action-Szenen, die sind bei ihm wirklich immer so in HD und Dolby Surround erzählt. Das macht totalen Spaß und gleichzeitig ist das ganz großes Handwerk. Und diese Sprache ist auf jeden Fall sehr eigen. Literarisch sicher, ne? Aber das sind wirklich so seine Dialoge, die wirken so, als ob der Andreas Pflüger auf einen Punchingball einhämmert, immer so rechts, links, rechts Kombinationen schlägt. Da ist sehr viel Muskelmasse im Spiel. Metapher, die wirklich nur so von Testosteron strotzen. Und das verdichtet sich dann ja doch tatsächlich zu seinem ganz eigenen literarischen Jargon. Gleichzeitig finde ich aber auch total interessant, dass er jetzt in diesem Monat ausgerechnet mit Lavi Tida an der Spitze unserer Liste steht. Denn Andreas Pflüger beschäftigt sich in Kelter eben auch mit diesem ja bis heute sehr komplizierten Spannungsverhältnis zwischen deutscher und israelischer Geschichtspolitik. Und das ist mir eigentlich bisher in der Kritik etwas untergegangen oder mein Blick auf sein aktuelles Buch, vielleicht auch schon auf vorhergehende Bücher. Also hier jetzt diese Personenschützerin Lucy Morgenroth zum Beispiel wird in Israel ausgebildet. Sie lässt sich dort als deutsche Polizistin geradezu so masochistisch von ihren Ausbildern quälen. Und wenn sie dann ihren ganz eigenen persönlichen Rachefeldzug vor sich selbst zu legitimieren versucht, dann parallelisiert Andreas Pflüger das gern so mit so israelischen Rachegeschichten, mit Holocaust-Überlebenden zum Beispiel, die Jagd auf Täter machen. Also Andreas Pflüger macht in Kelter damit genau das, was einen wirklich guten Politthriller ausmacht. Er legt diese neurotische Energie von Politik und Geschichtspolitik heraus.
So, und dann noch Blick auf Platz 3 der Liste. Auch neu Regina Nössler mit Ein widerliches kleines Gefühl. Interessant klingender Titel schon mal. Was steckt denn da dahinter?
Ja, diese Regina Nössler ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist eine Berliner Autorin und ihre Krimis sind so psychologisch ganz genau, ganz fein beobachtete Alltagsstudien über so ganz normale Reihenhäuser und Mietwohnungen, in denen beinahe unbemerkt Gewalt und Niedertracht einzieht und wo dann eben auch immer wieder diese kleinen, widerlichen, kleinen Gefühle aufploppen. Diesmal treffen wir in ihrem aktuellen Roman auf Evelyn. Das ist so eine nicht mehr ganz so junge, bisschen verschrobene Teamleiterin in einer Softwarefirma in Berlin, die so halbwegs zufrieden mit ihrem Leben, bis plötzlich ihre Schulfreundin Jennifer vor ihrer Haustür steht, so leicht abgerissen, angeblich zufällig in Berlin. Und erstmal ist gar nicht so ganz klar, was diese Jennifer eigentlich will. Aber als sie dann noch ein zweites und drittes Mal auftaucht, beginnt unsere Evelyn so nach und nach aus ihrem Alltag zu kippen, weil damals vor 20 Jahren irgendwas passiert ist, an das sie sich nicht so recht erinnern will. Und ziemlich schnell beginnt sie dann darüber nachzudenken, wie sie diese Jennifer möglichst schnell wieder loswerden kann und ob nicht vielleicht die DHL-Packstation zwei Straßen weiter so der richtige Ort für einen Angriff ist. Das könnte fast komisch sein, aber es ist eben vor allem subtil fies und hat so eine leise, bohrende Bösartigkeit, die mich sehr an Patricia Highsmith erinnert und bin darum sehr froh, dass sie damit jetzt auf unserer Liste steht.
Ich habe den Namen, mir sagte der Name noch gar nichts. Hat sie denn schon viel anderes geschrieben?
Ja, hat sie und ist auch immer wieder vertreten auf unserer Liste und ich finde aber, dass sie völlig zu Unrecht noch nicht so bekannt im deutschsprachigen Raum ist, wie sie eigentlich sein müsste. Also ich muss wirklich, Patricia Highsmith habe ich jetzt gesagt und ich habe auch an diesen Satz von Peter Handke gedacht, den er mal über Patricia Highsmith gesagt hat, dass ihre Figuren, Highsmith-Figuren, ihre privaten Weltkriege führen. Und bei Regina Nössler ist das ganz ähnlich. Sie hat Figuren, die so private Bürgerkriege gegen sich selbst führen.
Ich fahre ja demnächst irgendwie ein bisschen eine Weihnachtsreise und habe schon überlegt, was ich in den Zug mitnehme. Mhm. Vorhin dachte ich, der Dalai Tida auf jeden Fall, aber jetzt bin ich eher bei Regina Nössler. Kälte habe ich schon gelesen. Was meinst du?
Ja, probier es auf jeden Fall mal. Würde mich total freuen, wenn du da reinschaust.
So, Dankeschön. Kolja Mensing aus der Lesart-Redaktion und Juror unserer Krimi-Bestenliste. Die neue ist ganz frisch raus für November. Alle Titel, alle Infos auf deutschlandfunkkultur.de.